Hi Juliane.
Hey Christian.
Könntest du dir eigentlich vorstellen, 6 Monate im Jahr auf einer kleinen Hütte auf 3000 Meter Höhe zu wohnen und nur laufen zu gehen?
Boah, definitiv ja.
Mal kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erst mal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de, hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane. Ja, wir haben uns im Vorgespräch dieser Folge gefragt, ob man Ende dieser Woche überhaupt einen Podcast aufnehmen kann, ohne zumindest nicht kurz auf den tragischen Tod von Laura Dahlmeier einzugehen, die ja auch ein Teil der Trail-Community war. Uns ist dann aufgefallen, dass es uns extrem schwerfällt, da die richtigen Worte zu finden, außer dass wir natürlich, wie ja alle da draußen, die Ereignisse gebannt verfolgt haben, die Tage, und als dann die traurige Gewissheit war, dass Laura eben verstorben ist, hat uns das ja sehr betroffen gemacht. Und ja, wie geht man jetzt damit um, Juliane?
Ja, genau. Also Worte jetzt zu finden, das ist wirklich schwer. Es ist einfach sehr, sehr traurig. Und wir haben gesagt, wir nehmen jetzt unseren Podcast trotzdem auf und wir sprechen das kurz an und müssen dann aber einen harten Cut machen nach diesem Thema und ja, dann auf unsere Themen kommen. Und das machen wir am besten. Also ein harter Cut und dann weiter im Programm sozusagen.
Dann starten wir wie immer mit der Frage, wie geht es dir?
Ja, also traurig, das haben wir schon gesagt. Sportlich gesehen richtig gut. Ich bin ja total jetzt in der Tour de Jean-Vorbereitung und ich fühle mich fit wie nie. Leider spielt das Wetter nicht mit. Das ist jetzt so ein sehr leidiges Thema. Es ist, glaube ich, der verregnetste Juli, den ich jemals erlebt habe. Und so jetzt lange Touren im Hochgebirge sind fast nicht möglich. Das ist dann auch immer ein bisschen gefährlich und so. Deswegen, ja, mache ich häufig dann irgendwie den einen Berg dreifach oder so, um auf meine Höhenmeter pro Woche zu kommen. Aber grundsätzlich sportlich richtig gut. Wie geht's dir denn so?
Mir geht's grundsätzlich ganz gut. Ich bin gerade so ein bisschen im Sommerloch. Ja, so habe ich es auch in unserem Mitgliederpodcast hier mit Benny besprochen. Ich mache so ein bisschen Sommerpause, habe ich das Gefühl. Wobei ein Trailrunning eine Sommerpause natürlich gar keinen Sinn macht, weil die Trails jetzt hier in den Alpen endlich mal schneefrei sind und man sie belaufen kann. Aber irgendwie fehlt mir vielleicht auch gerade das läuferische Ziel. Ich habe gerade einfach nicht ganz so viel Lust, lange zu laufen. Also mir reicht es dann wirklich, wenn ich eine halbe Stunde hier um Block laufe, um so ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ich habe etwas Neues für mich wieder entdeckt, eine alte Sportart, die ich früher als Jugendlicher viel gemacht habe.
Was ist das? Fragen sich jetzt die HörerInnen.
Ich habe mir einen Basketball gekauft. Ja. Wir haben nämlich bei uns um die Ecke einen Basketballplatz unter freiem Himmel und da kann man einfach raufgehen und da habe ich jetzt ein paar Körbe mal geworfen wieder die letzten Tage und das hat mir echt Spaß gemacht, das ist total entspannend für mich.
Ja. Ändert sich jetzt deine Leidenschaft von Trailrunning zu Basketball?
Ja, für den Moment ist es vielleicht einfach so. Ich glaube schon, dass ich mir für nächstes Jahr wieder zumindest ein großes Ziel setze, Ultrabereich, vielleicht auch wieder Richtung 100 Meilen und das wird mich dann schon wieder ausreichend motivieren, hoffe ich.
Was richtig lustig wäre, ich habe beim Berlin-Marathon, auch beim Frankfurt-Marathon mal so einen Typen gesehen, der einen Basketball gedribbelt hat und den gelaufen ist. Auf dem Trail ist halt schwierig umzusetzen, aber wer weiß, vielleicht kannst du deine liebsten Leidenschaften Basketball spielen und laufen doch mal irgendwann zusammenbringen.
Ja, ja, zwei Basketbälle, das gibt's
ja,
auch.
Ja,
immer genau, hin und her dribbeln oder halt währenddessen noch eine Ananas auf dem Kopf balancieren.
Ja, genau, da gibt's sehr viele kreative Möglichkeiten.
Und dann sub-3 Marathon laufen.
Ja, genau. Was ist unser Thema heute?
Unser Hauptthema ist ein Film, den wir gesehen haben, Den gab es jetzt kürzlich neu auf YouTube, wobei der Film eigentlich aus dem Jahr 2017 ist, also schon älter. Und zwar heißt der Film?
Pyrenäen, ein Hirte zwischen Himmel und Erde.
Mhm. Man muss sagen, wahrscheinlich ist es ein Trailrunning-Film-Klassiker, der irgendwie es geschafft hat, an uns vorbeizugehen. Ich habe mit meinem Kollegen Benny gesprochen und der hat den Film schon zweimal gesehen in seinem Leben und der guckt nicht so viele Filme wie wir. Von daher sind wir wahrscheinlich wirklich die allerletzten. Falls ihr den Film gesehen habt, seid ihr uns auf jeden Fall da was voraus gewesen. Aber ja, wir haben ihn gesehen und bei uns hat das ganz viele Assoziationen ausgelöst und wir haben ganz viele Metaebenen entdeckt, die wir ganz im Sinne des Feuilletons dann im späteren Verlauf hier besprechen wollen.
Genau, aber wir starten in unsere Kategorien ausprobiert, aufgeschnappt und all in, all out.
Ausprobiert. Wir sind Wettkämpfe gelaufen. Vielleicht fangen wir mal chronologisch mit meinem an, oder?
Du bist den UTLW gelaufen, auch ein Klassiker unter den Trail Running Races, der Ultra Trail Lama Winkel.
Wie der Name Lama Winkel sagt, startet der Lauf in Lahm, das ist im Bayerischen Wald, eine kleine Ortschaft, umgeben von ja bewaldeten, mehr oder weniger großen Hügeln. Es geht da schon auch bis zu, ich glaube, 1,5, 1,6 oder so hoch, das sind also schon noch Berge, kann man sagen, da im Bayerischen Wald. Und ich bin die Ultradistanz gelaufen. Das waren, lass mich lügen, 55 Kilometer und 2.500 Höhenmeter oder so. Und kam ja 3 Wochen nach dem 100-Meiler von mir. Also eine relativ kurze Erholungszeit.
Mhm. Ja. Du hattest dich gerade berappelt und dann ging es schon dahin. Ja, wie lief das Rennen? Und vor allem, was mich interessiert, weil ich das Rennen noch nie gelaufen bin, also aber schon so einen Kultstatus auf jeden Fall hat in der Szene. Wie war so die Stimmung?
Ja, genau, Kultstatus ist zutreffend, kann man schon so sagen. Der Lauf findet ja nur alle 2 Jahre statt und ich glaube, das trägt dazu bei, dass so ein Verknappungseffekt eintritt und die Leute halt ja besonders heiß drauf sind, dann da einen der wenigen Startplätze auch zu bekommen. Also es auch jetzt sind nicht die ganz großen Startfelder. Ja, die Stimmung vor Ort ist schon toll und sicherlich auch in gewisser Weise einzigartig. Also der Lauf ist wirklich was Besonderes. Liegt, glaube ich, auch daran, dass das Orga-Team das alles ehrenamtlich macht. Da ist jetzt niemand drauf aus, einen großen Profit zu machen oder so. Auch die ganzen Freiwilligen, die da arbeiten, sind ja sehr leidenschaftlich so dabei. Und ich finde, das merkt man so überall an jeder Ecke. Also da hat irgendwie jeder richtig Lust einfach drauf. Und ja, ich kann ja mal so ein bisschen von der Strecke auch berichten, die mich nämlich ziemlich kalt erwischt hat.
Ja, jetzt bin ich gespannt, weil das Event ja von Läufern für Läufer kreiert wird. Also das heißt, da werden wir einige Deluxe-Trails dabei gewesen sein, aber erzähl mal.
Ja, ich habe mich eigentlich, also ich wurde vorgewarnt, okay? Ich hab mich eigentlich so als jemand, der jetzt hier im Alpenraum wohnt und so, auf sehr gut laufbare Trails eingestellt. Ja, so ein paar Vorstraßen, ein paar schöne Wurzeltrails im Wald und so habe ich so gedacht. Bayerischer Wald habe ich auch so bestimmte Assoziationen im Kopf gehabt. Womit ich halt gar nicht gerechnet habe, ist, dass der so technisch anspruchsvoll war. Also das hat mich wirklich, wirklich überrascht. Ja.
Technisch ja, ist ja erstmal ein abstraktes Wort. Also sag mal konkret, was du dann da an Technischem erlebt hast.
Ja, also es gab wirklich lange Abschnitte, also kilometerlange Abschnitte, wo man einfach über Gesteinsschuttfelder im Prinzip im Wald rübergelaufen ist. Ja. Also wo man auch mal richtig kraxeln musste, wo teilweise mal Seile gespannt waren, wo jemand einem eine Hand gereicht hat, um dir hochzuhelfen und so.
Also
musste halt
klettern?
Also kann man ganz leicht, also wirklich minimales Klettern. Aber auch dort, wo man eben nicht klettern musste, war es halt sehr schwierig, über so verblocktes Gelände zu navigieren, wo teilweise wirklich große Gesteinsblöcke einfach den Weg versperrt haben. Ja, also immer, wenn man dachte, jetzt will ich laufen, hat dir etwas den Weg versperrt. Deswegen gibt es da auch Teile des Trails, die Klein Tromsø genannt werden, in Anlehnung an das legendäre Tromsø Sky Race, was es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr gibt. Aber was, wenn man sich da Videos angeschaut hat, eben auch einfach nur ein Haufen Steine war. Ja, ja. Wie so ein Kartenhaus aufeinandergelegt. Genau, also das Potenzial, da umzuknicken oder sich zu maulen, war sehr hoch. Es ist mir gelungen, aufrecht zu bleiben, aber es ist mir nicht gelungen, so besonders schnell darüber zu laufen. Wobei ich eigentlich dachte, ich kriege das irgendwie auch hin. Ja, ich habe jetzt hier auch natürlich die letzten Jahre gut Erfahrung gesammelt, aber irgendwie...
Das ist diese Arroganz der alpinen Trailrunner. Ne? Sie denken, ja, also wenn ich hier in den Alpen laufen kann, dann schaffe ich auch jeden Mittelgebirgs-Trail einfach irgendwie drüber zu laufen. Aber ja, also die Trails sind so vielfältig, da muss man schon irgendwie Spezialist, glaube ich, sein. Ja, hat so seine Schwierigkeiten. Aber es ist cool, ne, mal so andere Trails zu erleben.
Ja, also ich bin wirklich baff gewesen, wie schön die Trails da waren. Also das kann man wirklich gar nicht genug betonen. Also in wirklich die letzten 5 Kilometer sind es dann circa. Da wird der Abschnitt Holy Trail genannt. Mhm. Und das ist wirklich, wenn man einer KI sagen würde, bitte generiere mir ein Video von dem idealen, schönsten Trail, den du dir vorstellen kannst, würde höchstwahrscheinlich der Holy Trail dabei rauskommen. Es ist ein kleiner Grat im Wald, der von Moos bedeckt ist. Immer wieder muss man um Gesteinsformationen links, rechts herum sich schlängeln. Es ist ein richtig schöner kleiner Single Trail und es ist alles so farbintensiv und die Gerüche und es sieht unberührt aus eigentlich. Und man läuft da so durch und denkt einfach nur, ich kann es nicht glauben. Leider ist da der Abschnitt am Ende des Rennens, sodass man, oder ich konnte es nicht mehr so zu 100% genießen, weil ich halt dann doch durch die Länge und auch den geringen Abstand zum ZUT 100 am Ende ganz schön platt war. Also ich musste da doch wieder ganz schön tief gehen und auch ein bisschen kämpfen. Ja. Mhm. Mir wurde dann auch so ein bisschen kalt und schwindelig. Ich hatte schon so leichte Kreislaufproblematiken da am Start. Aber trotzdem, ich hab das gesehen und dachte nur, wow. Also wenn man einen Werbefilm für Trailrunning machen will, das hier ist der Ort.
Ich bin voll in diesem Bild versunken. Ich hoffe, du hast dir das nicht nur eingebildet, weil du schon so dem Kreislaufkollaps nah warst.
Nee, der komplette Märchenwald / Herr der Ringe, Natur, keine Ahnung. Es ist wirklich, krass. Wirklich schön.
Ja. Sehr romantisch klingt das. Und du bist ja dann, Spoiler, du bist gut durchgekommen. Ne? Also genau, du hast dich dann ins Ziel gekämpft und warst sehr froh, dass du da angetreten bist, obwohl halt der Zut nicht so weit weg lag.
Ja, ich bin auch total zufrieden gewesen mit meiner Zeit. Da ist mir auch wieder aufgefallen, wie groß der Gap dann auch ist zwischen mir und anderen Leuten halt. Ne? Ich habe danach auf Strava gesehen, dass halt auch mal aus meinem Bekanntenkreis viele Leute dort am Start waren, die alle eine Stunde oder anderthalb schneller waren als ich und so geschrieben haben, boah, heute war ich lahm in lahm oder boah, das war ja gar nichts, zweite Hälfte nur gewandert und so. Und ich so mit irgendwie 7,5 Stunden dachte ich so, ah ja, ich bin ja eigentlich noch richtig gut durchgekommen.
Du folgst den falschen Leuten bei Strava, sage ich
ist mal. Ist so, ja, ist so. Man muss
relativiert
dann natürlich
dann immer die eigene Leistung. Ja. Ne? Du bist ja wirklich gut durchgekommen und irgendwie macht das ja was mit einem, wenn man dann denkt, ach Mensch, bin ich eine langsame Person, aber ist ja gar nicht so. Also warst gut dabei. Und ja, UTLW ist eine Empfehlung, aber klar, wie du schon gesagt hast, die Startplätze sind natürlich begrenzt. Da muss man fix sein.
Da muss man schnell sein, genau. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch nicht nur die Ultradistanz. Es gibt noch eine 30-Kilometer-Distanz circa und auch noch sogar jetzt neu eine noch kürzere Distanz. Also ist für jeden was dabei. Ich kann es wirklich empfehlen, auf jeden Fall. Du bist auch ein Rennen gelaufen. Hey Benny, wir müssen eine Ankündigung machen, oder?
Ja, stimmt. Chamonix und so. Was sagst du eigentlich immer, wenn du gefragt wirst, wohin du in den Urlaub fährst?
Wie Urlaub? Das Wort kenne ich ja gar nicht.
Ja, eben. Ich sag dann immer, wir fahren in die französischen Berge zum Laufen. Wir werden noch laufen, oder?
Naja, ein bisschen vielleicht. Also, du darfst die Laufschuhe schon mitnehmen. Aber noch wichtiger, wir packen Mikros und Kamera ein. Warum? Wir versorgen euch eine ganze Woche lang mit UTMB-Content. An dieser Stelle schon mal ein Dankeschön an unseren Monatssponsor The North Face, der das alles möglich macht.
Ah, stimmt. Da war ja was Ende August. Christian, update mich mal. Was haben wir genau geplant?
Wir machen in der UTMB-Woche eine tägliche Podcast- und Videoshow mit spannenden Gästen. Und ich sag mal so, die deutschsprachige Trail-Elite wird bei uns zu Gast sein.
Stimmt. Und wenn die Action dann richtig losgeht, sind wir natürlich auf der Strecke für euch unterwegs und versorgen euch aus erster Hand mit Race Insights, die ihr so natürlich im Livestream nicht finden werdet.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, und ich weiß, ihr wollt es nicht verpassen, solltet ihr schon jetzt Alles Laufbar auf YouTube und Instagram folgen und den Trailfunk abonnieren.
So sieht's aus. Vielen Dank nochmal an The North Face für die Unterstützung.
Wir sehen uns in Chamonix.
Bis dann.
Ja, weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann. Ich wollte ein Rennen laufen. Ich war beim GGUT, beim Großglockner Ultra Trail angemeldet für die Schlechtwetter-Variante des 59-Kilometer-Laufs.
Also die Schlechtwetter-Variante
waren dann 59 Kilometer,
wurde genau aktiviert, denn die Voraussagen waren sehr, sehr schlecht fürs
Wochenende. Ja, genau. Und ja, wir sind angereist mit Sack und Pack und ich bin auch mit dem Bus zum Start gekarrt worden. Also es war irgendwie recht aufwendig, wenn man die Distanz laufen will, dann wartet erst eine anderthalbstündige Busfahrt und dann wartet man noch im Startbereich lang und so weiter. Und ja, die Wettervoraussage oder auch das tatsächliche Wetter war dann wirklich sehr schlecht. Es hat geregnet, es war kalt und die 100-Kilometer-Distanz oder 110-Kilometer-Distanz lief und da war auch ein Bildschirm aufgebaut. Man konnte schon sehen, boah, also manche Leute waren da schon in Rettungsdecken gehüllt und so. Also wir wussten schon, was uns da erwarten wird, dass es sehr kalt, sehr unangenehm wird. Auf den Pässen sollten es um die 0 Grad sein und windig und nass und so weiter. Also ich hatte mit einem gesprochen, der hatte 3 Rettungsdecken in seinem Rucksack, weil er sich auf das Schlimmste vorbereiten wollte. Also es waren wirklich katastrophale Bedingungen, aber wir waren gerüstet, sage ich mal so. Ich stand sehr motiviert an der Startlinie und dann wurden wir auch auf die Strecke gelassen. Der Startschuss fiel und ich bin losgelaufen und ich hatte richtig Lust. Das war ein Vorbereitungsrennen dann für die Tour de Jean, wollte mal mein Equipment checken und wie ich auch auf kaltes Wetter reagiere. Das ist nämlich gar nicht meine Stärke, ich kühle total schnell aus. Und ich hatte aber richtig Spaß, es war nass, es war eklig, aber ich dachte, ja, das übe ich jetzt hier mal richtig für die Tour de Jean. Kann ja auch mal sein, dass es da 2 Tage am Stück kalt und nass ist. Aber nach 7 Kilometern und 900 Höhenmetern kam uns ein Mann vom GGUT, von der Rennorganisation, am Anstieg entgegen. Also vom Berg stieg der herab und hat schon die Handbewegung gemacht, es ist aus hier, alle umdrehen. Oben beim Pass sind so viele unterkühlte Läufer, dass die Bergwacht nicht mehr hinterherkommt, die Leute zu retten, also zu versorgen und runter zu begleiten, dass die Rennorganisation halt beschlossen hat, das ganze Rennen, alle Wettkämpfe abzusagen, abzubrechen. Und ja, dann war das Rennen nach nicht mal eine Stunde oder so, war das dann halt vorbei. Wir sind alle umgedreht, wurden dann mit Bussen wieder zurückgefahren oder mit Freunden. Ich bin mit einem Freund mitgefahren. Ja, das war dann sehr schade. Natürlich, also absolutes Verständnis für die Rennorganisation. Es gab nämlich leider dann auch einen kleinen Shitstorm. Irgendwie online habe ich gesehen, viele blöde Kommentare von enttäuschten Läufern. Ich habe da vollstes Verständnis für, wenn die Bergwacht sagt, wir können den Läufern nicht mehr helfen. Also was willst du als Veranstalter machen? Ich war natürlich nur ein bisschen traurig, dass ich um meinen Trainingswettkampf gebracht wurde, aber ich habe dann die fehlenden Höhenmeter sozusagen einfach am nächsten Tag halt zu Hause nachgeholt. Aber ja, also das war auch nicht die einzige Veranstaltung, die an dem Wochenende abgesagt wurde. Es waren ja noch diverse andere Veranstaltungen, die wetterbedingt dann abgesagt, gecancelt wurden. Mhm. Und das ist dann manchmal so, ne? Also meint man auch nicht im Hochsommer eigentlich, dass dann wegen Kälte und so weiter dann Wettkämpfe abgesagt werden. Aber das Wetter war schon wirklich extrem.
Ja. Ja, bei uns unten in Kaprun ging es eigentlich, es hat auf jeden Fall viel geregnet, ja, aber von den Temperaturen war es in Ordnung. Aber man kann sich das halt im Tal dann oft gar nicht so vorstellen, wie das dann tatsächlich auf den Gipfeln aussah. Ich glaube, das Problem beim GGUT war dann ja, dass eure Distanz auf die anderen Distanzen aufgelaufen wäre, also auf die 80er und auf die 110er. Und dass sich das dann eben geballt hat, gerade halt an diesen neuralgischen Punkten, an den Hütten, die auf 2,6, 2,7 waren, bei Minusgraden und diese Hütten eben von der Kapazität nicht ausreichend waren, um da hunderte Leute unterzubringen, die sich aber in dem Moment dringend hätten aufwärmen müssen wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, man hätte die dann irgendwie weiter schicken müssen oder nee, hier kommt ihr nicht rein, lauft mal weiter. Und das wäre dann halt im Zweifelsfall sehr gefährlich geworden. Und da kann man als Veranstalter ja gar nicht anders. Mhm. Das ist eigentlich dann gar keine Wahl mehr, wenn gesagt wird, die Rettungskette kann nicht gewährleistet werden. So, dann steht man ja mit einem halben Fuß schon im Gefängnis, wenn man dann sagt, ja nee, das Risiko gehe ich jetzt ein. Oder wenn man diese Entscheidung so treffen würde, wäre man, glaube ich, auch der Falsche in dem Job dann. Von daher, ja, vollstes Verständnis für diese schwere Entscheidung. Die haben sich das, glaube ich, alle nicht leicht getan. Ich habe dann im Nachhinein den Livestream mir auch nochmal angeschaut. Genau diese Momente haben mich interessiert, wo dann wirklich dann, da war gerade eine Korrespondentin an einem VP-Tisch und hat dann nochmal berichtet, wie stürmisch es draußen ist. Und dann kam halt um die Ecke einer von der Bergwacht, der dann halt so im Vorbeigehen sagte, drin ist abgebrochen. Und das war halt ein total interessanter Moment irgendwie. Dann, okay, dann ist der erstmal so alles aus dem Gesicht gleist. Und dann wurde aber relativ schnell, wurde auch der Veranstalter dann vors Mikrofon geholt und der hat sich halt das Gesicht in den Händen vergraben. Man hat gesehen, wie schwierig das für ihn war. Und ja.
Ja, und klar, auf der anderen Seite, ich bin dann mit einem Freund, Michi, der die 110 Kilometer Distanz machen wollte, zurückgelaufen halt Und der wollte halt unbedingt auch das Los für den Western States erlangen. Und das kriegst du aber nur, wenn du halt die Distanz finishst. Und der hatte schon irgendwie über 60 Kilometer auf der Uhr, hatte sich durch die Nacht gekämpft. Das ist natürlich total ärgerlich. Aber selbst der sagt, ja Mensch, das ist einfach so. Ich suche mir halt jetzt ein anderes Rennen raus. Das ist total ärgerlich. Aber die Sicherheit und Gesundheit der Mitlaufenden, die steht natürlich an erster Stelle. Also ein kollektives Ding. Du kannst ja individuell, wärst du vielleicht gut durchgekommen. Aber da musst du ja an die kollektive Gesundheit der Trailrunning-Community denken.
Ja.
Ja, deswegen, ja, viele enttäuschte LäuferInnen, aber da kann man einfach nichts machen. So.
Die Enttäuschung kann man natürlich zu 100% verstehen.
Ja.
Auch in jedem Einzelfall, zum Beispiel auf den 110 Kilometern, die führende Frau Mirja Meineid, die einen großen Vorsprung hatte und wenn jetzt nicht allzu groß was schiefgegangen wäre, das Rennen wahrscheinlich gewonnen hätte. Mhm. Die wurde auch noch rausgenommen, als entschieden wurde, dass am Glocknerhaus, wer da jetzt vorbei ist, ja, von den 110ern, der darf ins Ziel laufen. Das waren zu dem Zeitpunkt wie 13 Männer oder sowas.
Mhm.
Und dann kam Mirja und ihr wurde dann gesagt, nee, hier ist jetzt die Grenze, du musst jetzt aussteigen.
Mhm.
Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Also wäre sie 10 Minuten schneller am Glocknerhaus gewesen, hätte sie auch noch finishen können als führende Frau. Mhm. Da wäre auch keine Frau mehr hinter ihr gekommen sozusagen. Dann hätte sie es wirklich noch ins Ziel traben müssen, den Sieg.
Mhm.
Auch wenn man so dann vielleicht ja auch nicht gewinnen will. Ja, ne? Aber
genau, ich weiß nicht, ob das dann als Sieg
genau
so gewertet wird.
Genau, ja. Aber genau, sie wurde dann auch noch interviewt. Und sie hat, fand ich aber sehr, sehr sportlich und gut reagiert und hat gesagt, ja, ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ist natürlich jetzt doof für mich. Aber auch sie hat gesagt, die Bedingungen sind wirklich schwierig. Sie hätte sich jetzt hier im Glocknerhaus eine Daunenjacke noch runtergezogen, unter die Regenjacke. Sie hätte Handschuhe angezogen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig Kälte, Wintermodus im Prinzip.
Mhm.
Und ja, Miri ist eine sehr erfahrene Läuferin. Auch und wenn die sich eine Daunenjacke anzieht, dann muss es wirklich kalt sein.
Ja. Ja, deswegen, das ist ärgerlich. Aber so ist das halt manchmal. Im Hochgebirge ist das dann ja schon auch. Und ja, ich habe mein Training einen Tag später durchgeführt, auch so ganz unsexy, sag ich mal, einfach einen Berg rausgesucht, den ich dann dreimal hochgegangen bin. Dann hatte ich auch die Höhenmeter vom Race, also irgendwie 3600 Höhenmeter halt gemacht. Bin immer wieder zu meinem Auto, was ich unten geparkt hatte, gegangen, habe mich komplett umgezogen, weil auch am nächsten Tag war es total kalt, total nass und eklig. Also 7 Stunden Regen irgendwie gehabt, einmal kurz die Sonne gesehen. Das war dann so das Highlight dieses Lauftages. Aber ja, so kann man es ja auch machen. Also ist dann auch eine interessante Erfahrung. Also hat, wenn man gute Musik auf den Ohren hat, hat es sogar Spaß gemacht eigentlich.
Ja.
Ja, ich hätte mir auch schönere Trainingseinheiten gewünscht, aber ja, ist halt so.
Ja, ach, ich bin großer Fan von so Wiederholungssachen. Also ich bin, glaube ich, den Wank bin ich in der UBTMB-Vorbereitung viermal rauf und runter.
Genau. Ja, weißt du, ich habe mir halt so schöne Touren im Hochgebirge rausgesucht, ne, so richtig logische, schöne Runden, wo man ganz tolle Gipfel miteinander verbindet. Und das werde ich auch die nächsten 2 Wochen nicht machen können. Das finde ich halt sehr schade, ne, dass man so eine Vorbereitung für so ein Rennen nutzt, um so ganz tolle Touren zu machen, die so ganz besonders für einen sind. Ja, aber was willst du machen, wenn jetzt auf der Zugspitze liegt wieder Schnee? Also dann brauche ich jetzt auch nicht über den Klettersteig da irgendwie hoch. Oder ja, deswegen die Enttäuschung, die habe ich inzwischen eingefangen und mache einfach mein Ding. Das Laufen macht auch so Spaß. Das wäre halt nur das i-Tüpfelchen, wenn die Tour auch noch irgendwie wunderschön dabei wäre.
Ja.
Genau.
Okay, weiter geht's. Aufgeschnappt.
Aufgeschnappt. Du hast in die UTMB-Startliste geschaut und hast da einiges gesehen, was interessant wäre vielleicht für die Hörerinnenschaft.
Ja, auf jeden Fall. Genau, endlich ist sie da, die Startliste der Elite-Läufer und Läuferinnen für den diesjährigen UTMB. Lange haben wir darauf gewartet, jetzt Anfang der Woche ist sie veröffentlicht worden. Und ja, es sind starke Felder bei Männern wie bei Frauen auf allen unterschiedlichen Distanzen. Besonders interessant ist aus deutscher Sicht, finde ich, beim UTMB, dass Katharina Hartmut tatsächlich den UTMB laufen wird, also die 100 Meilen und die WM 4 Wochen später auch. Das finde ich eine interessante Kombi und da ist sie nicht alleine, denn auch zum Beispiel Jim Walmsley ist beim UTMB gemeldet auf die 100 Meilen und wird auch die WM laufen.
Also unfassbar. Hard Rock gelaufen, jetzt dann UTMB und dann die WM. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie ein Körper das schaffen kann. Es ist super spannend zu beobachten.
Ja, ich würde ja total gerne in den Kopf dieser LäuferInnen reinschauen, die halt beides machen, ja, also UTMB und WM. Und da halt zu schauen, wo da so die Priorisierung ist und wie die Wertschätzung oder wie die Gewichtung so der Wettkämpfe zueinander ist. Also wie wichtig ist dann eigentlich eine WM im Gegensatz zum UTMB? Also man kann ja, glaube ich, nicht beides 100% laufen, oder? Hm. Oder geht das?
Was wär deine Gewichtung? UTMB oder Weltmeisterschaft? Weil die Weltmeisterschaft hat die letzten Jahre ja schon an Prestige gewonnen, ja, durch die supergeile Live-Übertragung. Aber der UTMB ist doch, ich weiß nicht, so in Ultratrail-Kreisen ist das doch echt noch so das Oberste? Oder das ist zumindest meine Wahrnehmung. Wie wäre deine Gewichtung?
Meine persönlich?
Ja, schwierig vorzustellen. Ich meine, sowas, gut, dass wir sowas nicht entscheiden müssen.
Tja, also ich glaube, wer beim UTMB startet, ja, mit solchen starken Feldern und so weiter, da wird man schon alles raushauen.
Hm. Ja. Also, wie gesagt, das ist auch
das
meine Einschätzung.
Das macht keinen Sinn, ja, UTMB als Trainingslauf zu machen, das nicht als Elitesportler. Genau, ja, aber dass diese Denke, dass das alles ja nicht zusammengeht und dass man ja auch nach einem 100-Meiler sich regenerieren muss lange Zeit und so, weiß ich gar nicht, ob das immer noch so zutreffend ist für die Elite, denn ich habe zum Beispiel bei Katie Scheidt gesehen, die ja auch den Hard Rock gelaufen ist, gewonnen hat, mit Streckenrekord und auch keinen leichten Tag hatte, sage ich mal. Sie hatte durchaus auch Probleme, das heißt, das dürfte richtig viel Körner gekostet haben, die ganze Runde. 2 Wochen später läuft sie die, jetzt kommt was Französisches, Ascension. Accents.
Du hast alles gegeben, ich glaube.
De la Bonnette. Also es ist ein Berglauf auf den Col de la Bonnette. Das ist ein 2700 Meter hoher Gebirgspass in den französischen Alpen. Und da führt die höchste asphaltierte Straße Europas rauf. Und diese Straße ist eben Ort für einen Wettkampf, der jährlich ausgetragen wird. Und Katie Scheidt ist eben 2 Wochen nach dem Hard Rock da mitgelaufen. Und sie ist nicht nur mitgelaufen, sondern auch da hat sie einen Streckenrekord aufgestellt und hat natürlich gewonnen. Und jetzt kommt, ich habe mir hier mal ein paar Daten bei Strava rausgeschrieben. Also sie ist 25,5 Kilometer gelaufen mit 1660 Höhenmetern. In welcher Zeit?
Was schätzt du? Ich weiß es, es sind um die 2 Stunden, ne? Ja. Aber unvorstellbar. Also alleine 25 Kilometer in 2 Stunden zu laufen. Aber mit 1600, ne, Höhenmetern. Ja, also krass. Und dann 2 Wochen zwischen einem wirklich anspruchsvollen 100-Meiler und so einem Rennen, wie geht das?
Schon beeindruckend, ja. Genau. 2 Stunden 6 ist sie gelaufen. Das ist eine Pace von 4,58. Krass. Umgerechnet in der Satt-Pace bei Strava ist es circa 4er-Schnitt. Was der gelaufen ist, was das nicht so richtig wiedergibt, ne? Aber sie ist auf jeden Fall sehr schnell unterwegs gewesen und hat irgendwie alle Segmente auf dem Weg eingesammelt, die man einsammeln
konnte. Regeneration ist irgendwie überholt, ne? Also
Regeneration ist überholt.
Die Elite braucht das nicht mehr.
Ja. Braucht sie nicht mehr? Jetzt kann man natürlich, woran liegt es? Liegt es vielleicht auch an der verbesserten Wettkampfernährung während der Races, dass man halt danach nicht so ein ganz tiefes Loch mehr hat oder sowas oder auch verbesserte Regenerationshilfsmittelchen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, aber das ist schon bemerkenswert, finde ich. Sie ist ja im Prinzip mit 2 Stunden 6 ist ja eigentlich ein Marathon-Effort dann fast schon. In diesem Wettkampf und das ist schon 2 Wochen nicht nur nach einem 100-Meiler, sondern nach so einem 100-Meiler.
Ja, genau, mit Streckenrekord und Problemen und so weiter. Weißt du, was ich mir für eine Regenerationszeit für nach der Tour de Jean eingeplant habe?
Na?
Also ein halbes Jahr oder so. Natürlich, klar, ich bin keine Katie Scheidt, aber also ich habe, also oder ein Jahr sogar, keine Ahnung. Aber dass man auch wieder Bock hat, weißt du? Also es geht ja nicht nur um das Körperliche, sondern auch mental, dass du sagst, boah, und heute gehe ich wieder tief und streng mich total an. Also das ist für mich auch so unvorstellbar. Aber ja, es ist spannend zu beobachten, nur kann ich damit gar nicht connecten. Ich kann das nicht gut nachvollziehen. Ja.
Meine Theorie ist ja, dass Katie Scheidt eben ein bisschen Zeitdruck hatte nach dem Hard Rock und dass sie 2 Wochen später schon mal einen Formtest machen wollte, was die Beine denn jetzt wieder hergeben. Ihr Name fehlt auf der UTMB-Startliste, das ist ein prominenter Name, der fehlt, aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Katie Scheidt sagt, du, lieber UTMB, ich würde doch noch gerne spontan starten, dass es da vielleicht doch Wege gibt. Die Qualifikation hat sie ja, sicherlich.
Oh, das wäre spannend, Courtney gegen Katie dann endlich mal laufen zu sehen.
Genau, ja, also das wäre dann natürlich auch ein beeindruckendes Double dann von Katie, wenn sie auch beim UTMB starten würde. Ich sag mal so, wenn ich jetzt Geld wetten müsste,
ja.
Nicht allzu viel. Ich würde vielleicht 20 Euro drauf setzen, dass Katie Scheidt noch den UTMB laufen wird.
Und ja, aber was mich viel mehr interessiert, auf wen würdest du setzen, wer gewinnt, Courtney oder Katie?
Ja, Courtney ist ja, was ist sie gelaufen? Sie ist in Lavaredo gelaufen jetzt, kürzlich, hat sie auch gewonnen. Ja, das war sicherlich ein guter Formtest und Courtney dürfte dann, also nach der Leistung beim Lavaredo dürfte sie eigentlich so in Courtney-Form sein, sag ich mal. Aber gegen diese Katie Scheidt, in dieser Verfassung wird es, glaube ich, wird's schwer.
Okay, das,
wenn
das
ich, ist schon, ja, ja, ich will mich jetzt nicht festlegen, ja, aber es wird auf jeden Fall, es wird, glaube ich, enger als sonst.
Oh Gott, das wäre so schön, wenn der Name noch auftauchen würde. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ein weiterer Name ist aufgetaucht und den hatten wir schon mal gedroppt, ich glaube im letzten Podcast sogar, und zwar Jan Frodeno.
Ja.
Vom Triathlon zum Trailrunning, darüber hatten wir gesprochen. Nicht auf der ganz langen Distanz, sondern beim OCC, das sind die, ich glaube, 56 Kilometer, aber Jan bleibt dran, sage ich mal so. Also der will es wissen und wagt sich wieder auf die Trails. Ja. Auch das super spannend.
Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall viele coole Geschichten rund um die verschiedenen Distanzen in der UTMB-Woche. Wir sind natürlich vor Ort. Wir werden da einiges am Programm abfahren, abfeuern, abfackeln. Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils ein Podcast samt Video mit Stargästen. Also das kann man wirklich so sagen. Dann natürlich während der Rennen sind wir auf der Strecke, an der Strecke, unter der Strecke,
und
auf jeden Fall am Start und werden da über Social Media richtig gute Arbeit, glaube ich, wieder machen. Und Sonntag gibt es dann auch nochmal einen ganz großen Recap. Also ja, wir haben da einiges vor.
Mhm. Das wird eine krasse Woche. Genau, ja, gehen wir zur nächsten Kategorie, All In, All Out. Heikles Thema, sage ich mal so. Wir konnten uns auch gar nicht festlegen, wer das Pro und wer das Contra sozusagen macht, weil es ist zu heikel. Und zwar, es geht ums...
Noch nicht verraten. Möchtest du es nachher leiten? Wir waren ja beim Großglockner und da war ich am Freitagabend noch auf einem Essen abends mit verschiedenen Medienvertretern und eine Vertreterin ist auch auf deiner Distanz am nächsten Morgen gestartet und sie hat dann in die Runde gefragt, oh Mann, ich habe mein Startnummernband vergessen. Kann mir jemand eins leihen? Und dann ging nämlich so eine kleine Diskussion los, wo ich dann auch gesagt habe, Startnummernband? Also, wer trägt denn Startnummernbänder? Und dann habe ich gleich das abgespeichert, das müssen wir hier in All In All Out besprechen. Also Startnummernband, All In oder All Out?
Also als du mir die Geschichte erzählt hast, musste ich laut lachen, weil ich dachte, dass das Startnummernband aus der Notwendigkeitswahrnehmung der LäuferInnen verschwunden ist, aber man sieht sie tatsächlich noch und offenbar, es gibt sie auch noch in Starterbeuteln zum Beispiel, sie werden auch noch verschenkt und so, und ich dachte aber wirklich, Startnummernband wäre so, weiß ich nicht, 2010 oder so. Also ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist das so eine Sache aus der Vergangenheit, weil jeder halt Sicherheitsnadeln nutzt, um seine Startnummer zu befestigen, weil wenn du ein Startnummernband benutzt, dann flattert das ja die ganze Zeit rum. Also das nervt total. Es sind ja dann nur zwei Punkte, an denen das befestigt wird. Und außerdem verrutscht dieses Band immer mal, sitzt es unter der Brust, dann wieder am Popo. Also es ist ganz, ganz unangenehm. Ich bin all out, um das schon mal zu spoilern.
Das war auch meine erste Reaktion. Ich dachte halt auch, naja, du hast ja auch Wind und sowieso, wenn man läuft und so, also es macht die ganze Zeit Geräusche mindestens, ja, weil es ist ja auch so ein, so ein Papier, festeres Papier, was dann irgendwie auf deine Oberschenkel klatscht oder halt irgendwie an der Jacke reibt oder so. Es macht auf jeden Fall Geräusche. Das allein würde mich schon total in den Wahnsinn treiben. Mhm. Ja, man kann natürlich das Startband, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt, weil es gibt natürlich da auch Methoden. Man kann das Startband natürlich auch dann drehen, sodass es halt über dem Hintern ist.
Ja, das ist
oder
nämlich,
an der Seite.
Ja, das ist nämlich ein Argument. Und das Argument hat ja deine Kollegin auch gebracht. Es regnet ja voraussichtlich am nächsten Tag. Und dann trägt sie eine Regenjacke. Und dann sieht man die Startnummer nicht, wenn sie die am T-Shirt mit Sicherheitsnadeln befestigt. Das ist natürlich ein Argument fürs Startnummernband. Wenn man zum Beispiel Bock auf die Fotos hat vom Veranstalter, die sind ja dann zu identifizieren über die Startnummer.
Falsch.
Ah, Mist, okay, das Argument greift also nicht.
Das war einmal so, ja, aber mittlerweile wirklich, ist genau, man braucht die Startnummer
gut,
gar nicht
mehr. Gut, dann ist das Argument auch hinfällig, also, aber ihr war es wohl wichtig, die Startnummer sichtbar zu tragen. Aber es ist ja auch nicht so, dass da so Streckenposten stehen, die, wenn sie deine Startnummer nicht sehen, sagen so, du kommst jetzt mal hier von der Strecke runter, wir checken mal, ob du überhaupt gemeldet bist. Also das gibt's ja, deswegen, mir fällt kein Argument ein, ein Startnummernband zu tragen, wirklich, zero. Fällt dir ein Argument ein?
Naja, also ein Argument gegen die Sicherheitsnadeln ist natürlich, du zerstörst deine Textilien. Ja, du kaufst dir halt für 80 Euro ein Hightech-Wettkampf-taugliches Laufshirt und dann stichst du da durch und zerstörst die Membran und alles.
Ja, aber der aktuelle Trend geht ja dahin, zerlöcherte T-Shirts zu kaufen für teures Geld. Und indem du die zerstichst mit den Sicherheitsnadeln, trägst du dazu bei, dass das so used aussieht, deine Shirts und so. Das ist halt cool. Also als Trailrunner willst du ja nicht so gestriegelt aussehen und alles irgendwie, du bügelst ja auch nicht deine T-Shirts und so, sondern du willst halt, dass da ein Faden rausschaut, dass da Schmutz dran ist und so. Und du unterstützt das noch, indem du es komplett zerlöcherst. Und je mehr Löcher du im T-Shirt hast, desto mehr Rennen bist du gelaufen, desto mehr Kudos bekommst du auf der Strecke.
Ja, okay, also du meinst, okay. Ja, gelöcherte Laufshirts sind ja eh gerade total, ja, also gerade von Satisfied oder so, dieser ja. Moth-Look, glaube ich, also diese, der Motten-Look.
Genau, ja. Und so ist es halt der Sicherheitsnadel-Look. Da kannst du das Shirt wahrscheinlich auch teuer verkaufen für. Also das ist gerade so cool. Deswegen, also ich hau mit der Sicherheitsnadel rein, auch wenn ich kein Rennen laufe, weil ich das so cool finde.
Okay, weiteres Argument aber gegen die Sicherheitsnadeln ist, wenn man sich umziehen möchte, ja, gerade bei einem langen Ultra kann es schon mal sein, dass man euch, will man ein frisches T-Shirt haben, einfach mal was Neues, wie auch immer.
Guter Punkt.
Und dann inmitten eines Ultras mit Sicherheitsnadeln hantieren, also das geht ja eh nach hinten los.
An der Stelle muss ich fragen und dich vielleicht an der Stelle ein bisschen bloßstellen, war das der Grund, warum du ein Staatenmann-Band beim Zut getragen hast? Denn du hast das ja genutzt, ja. Erst kürzlich.
Ja, also du hast ja, glaube ich, am Anfang deiner Laufkarriere noch auf Staatenmannbänder gesetzt. Ne?
Als ich es noch nicht besser wusste. Das ist aber auch schon 15 Jahre her. Ja. Jetzt weiß ich es besser.
Damals gab es ja auch in jedem Starterbeutel ein Startnummernband. Genau. Gab es bei Chibo immer Startnummernbändern und so weiter. Genau, ich habe das von Anfang an nicht gemacht. Aber jetzt nach vielen, vielen Jahren Laufen habe ich zum ersten Mal ein Startnummernband genutzt. Und das war tatsächlich jetzt beim ZUT 100.
Warum,
ja, Christian? Genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund, weil
Wechselklamotten.
Ich wusste, ich werde höchstwahrscheinlich mein Shirt wechseln wollen. Und wie praktisch ist es dann, wenn du ein Startnummernband hast? Dann hat das ja gar nichts damit zu tun.
Ja, okay. Aber du kannst ja deine Startnummer auch am Trailrunning-Rucksack mit den Sicherheitsnadeln befestigen. Dann hast du das Problem nicht. Den Rucksack wechselst du ja nicht.
Wo will man die da befestigen?
Naja, hinten dran halt, so schön sichtbar über der größten Tasche. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und dann kommst du auch da, umhin das Staatenmann-Band tragen zu müssen.
Das ist, glaube ich, aber auch nicht regelkonform. Es muss, glaube ich, frontal angebracht werden. Und hinten sowieso, wenn du dann mit deinen Köcher, den wir alle tragen, außer du, aber wenn du da mit den Stöcken und so, dann, also ich glaube, da hinten ist es auch nicht so sicher. Dann reißt das vielleicht schon mal auch eher ab. Wobei es natürlich auch Rennen gibt, wie zum Beispiel beim UTMB, wo man vorne eine Startnummer trägt und hinten am Rucksack auch nochmal eine angebracht ist.
Ah, krass.
Also kann man erkannt werden.
Ja, siehst du. Und da kannst du ja nicht zwei Startnummernbänder irgendwie um den Rucksack, also da brauchst du dann ja die Sicherheitsnadeln.
Ja oder wie heißen diese Plastik, die man so festzurrt, so eine Schlaufe macht? Du weißt schon, diese...
Kenn ich nicht.
Doch. Es ist ein, hast du ein Kabelbinder?
Ja.
Kabelbinder. Das kann man natürlich auch benutzen dann.
Das habe ich noch nie gesehen und das ist ja ganz unästhetisch. Wenn ein Kabelbinder an deinem Rucksack rumhängt, schrecklich. Und dann musst du mit der Schere daran und das da irgendwie wieder, total aufwendig. Würde ich niemals machen, niemals.
Ja, ich glaube, für mein nächstes Rennen werde ich auch kein Startnummernband mehr benutzen. Ich habe beim UTW dann auch wieder auf die bewährten Sicherheitsnadeln gesetzt.
Ja, und bei der Tor kommt die Startnummer an den Rucksack. Und ja, also Startnummernbänder, sorry. Sorry, das muss aus dem Bild verschwinden. Ich finde, das ist auch einfach unästhetisch, diese Bänder da um diese Körper.
Unästhetisch finde ich es, wenn man so Triathlon-Style das Startnummernband so unterm Arsch, so fast in den Kniekehlen irgendwie hängen hat. Das habe ich noch nie verstanden. Ich frage mich auch immer, wie das hält.
Ja, ich mich auch, und ob das nicht stört, bei jedem Schritt. Genau, vielleicht ist es auch die Assoziation zum Triathlon, warum ich Startnummernbänder ablehne, um einfach noch eine Differenzierungsmöglichkeit zu bekommen, dass man eben die Sicherheitsnadel nutzt und nicht so ein eitler Triathlet ist.
Ich habe mich immer gefragt, warum ist das cool? Also wenn man das so baggy trägt, weißt du, einfach ist also cool, schon unterm Arsch gerutscht, aber es wird dann vielleicht von den ausgeprägten Oberschenkeln von Triathleten, die ja viel so Radsport machen und so, gehalten. Gerade ja. noch so. Gerade, dass es nicht runterrutscht sozusagen. Und ja. dass man halt dieses so Vertrauen und diese Sicherheit, dieses Selbstbewusstsein mhm. ausstrahlt. So. Ich weiß, ihr alle denkt, es rutscht gleich. Aber nein, nein. Ja, ja, ja nee, also mhm. genau. Allein deswegen all out.
Okay, auch all out. Da ja. sind wir uns mal einig.
Ja. Kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Und zwar wollen wir, wie angekündigt, über einen Film sprechen. Und zwar heißt dieser Film Pyrenäen, ein Hirte zwischen Himmel und Erde. Das ist eine Georeportage. Ich glaube, die Reihe heißt 360 Grad. Der Film ist im Januar 2017 erschienen und wurde jetzt auf dem YouTube-Kanal von Arte nochmal neu aufgelegt, kann man sagen, nochmal neu ausgestrahlt. Deswegen ist er auch bei uns sozusagen oben aufgeploppt bei den Empfehlungen bei YouTube, weil er eben dort nochmal neu hochgeladen wurde. Wir sind natürlich drauf reingefallen, dachten, das ist jetzt auch ein neuer Film. Haben wir ja im Eingang schon gesagt, dass der Film schon lange sozusagen zu sehen war. Genau. Ja. Lass uns mal kurz auf den Film eingehen, Juliane. Worum geht's?
Es geht um den ja, Läufer und Hirten, den Franzosen Brice Delsoyer. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der vorgestellt wird als ein Sohn von Eltern, die ja so ein bisschen das Aussteigertum vorgelebt haben. Das sind eigentlich Pariser, die aber dann auf einen Bauernhof gezogen sind mit dem kleinen Brice. Und der Brice macht es ihm so ein bisschen nach. Er ist so ein studierter Mann, aber entscheidet sich die Hälfte des Jahres, nämlich über die Sommermonate, auf einer ganz verlassenen Berghütte in den Pyrenäen auf 3000 Meter Höhe zu leben, um Kühe zu hüten. Und während seiner Tätigkeit da oben geht er sehr eindrucksvoll laufen. Er liebt den Skyrunning-Sport und tritt auch bei Rennen an. Und das ist eigentlich auch schon die Geschichte, aber die eindrucksvollen Bilder und ja, was das auch mit uns gemacht hat, die so zu sehen und auch seinen Lebensstil zu beobachten in Verbindung mit dem Laufen, das steht vielleicht für was Größeres als für diese kleine Geschichte.
Ja, der Film hat uns sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine sehr ansprechende Ästhetik. Es ist sehr liebevoll, detailverliebt gefilmt. Es ist für 2017, finde ich auch schon, also technisch total gut gemacht mit also Drohnenüberflügen, wo man ihnen auf Bergkämmen irgendwie laufen sieht und so. Und ganz toll gemacht. Also man merkt überhaupt nicht, dass der Film schon fast 10 Jahre alt ist, oder?
Nee, überhaupt nicht, genau. Muss auch sagen, der Hauptdarsteller, Brice Delsoyer, ist auch ein sehr sympathischer Typ. Er hat irgendwie wuschelige Lockenhaare, braun gebrannt natürlich, weil er viel Zeit draußen verbringt. Sehr bescheiden, sehr unaufgeregt, sehr bodenständig. Und ja, und dann eben diese unglaublich tollen Posterbilder. Also wirklich, man könnte alle paar Sekunden einen Screenshot aufnehmen und sagen, das wird jetzt mein Hintergrundbild. Entweder steht er da mit den Kühen und man sieht die Weite der Pyrenäen oder er läuft gerade über einen unglaublich ansprechenden Grat in den Pyrenäen, ohne Rucksack, ohne großes Equipment, ohne Sonnenbrille, irgendwas. Er hat nur eine Uhr ums Handgelenk geschnallt, irgendwelche abgelaufenen Trailrunning-Schuhe, Singlet und eine super kurze Hose an. So auch der Style halt von 2017 irgendwie. Sehr, sehr eindrucksvoll. Das weckt, hat sehr viele Assoziationen und ja, so auch so Sehnsüchte und Emotionen geweckt, ja.
Genau. Es ist ein sehr ruhiger Film, finde ich. Also es ist jetzt gar nicht irgendwie TikTok-Ästhetik, dass man da jetzt große Effekte immer machen muss und schnelle Schnitte und so weiter, sondern es ist ein sehr ruhiger Film und ähnlich wie er auch in sehr ruhiger Stimme dann aus dem Off sozusagen immer wieder sehr philosophisch anmutende, ja, Ideen und Gedanken so zum Laufen allgemein in den Bergen von sich gibt. Das ist so diese Stimmung im Film. Das ist eine sehr, sehr ruhige und schöne Stimmung, wie halt das Leben auch auf der Alm dann auf 3000 Metern dann im Sommer, wenn er dort ist, eben auch ist. Also es ist ein sehr, sehr einfaches Leben, ein sehr, sehr ruhiges Leben. Mhm. Er, genau, da haben wir gesagt, ne, die 6 Sommermonate ist er eben dort, auch getrennt von seiner Partnerin übrigens, die in der Stadt wohnt, die er dann tatsächlich nur in der anderen Jahreshälfte über die Wintermonate dann sieht. Und da auch immer wieder Anpassungsschwierigkeiten scheinbar hat. Man sieht ihn dann auch da in der Stadt ein bisschen und man hat so das Gefühl, eigentlich gehört er in die Berge. So, was hat das für Assoziationen bei uns hervorgerufen? Also irgendwie hat das was mit uns gemacht. Wir waren begeistert, wir waren beseelt, könnte man sagen. Und zwar hat uns das so ein bisschen an die Romantik erinnert. Ja? Der Film hat etwas Romantisches, jetzt gar nicht romantisch im Sinne von hier zwischenmenschlich zwei Menschen flirten miteinander oder es ist irgendwie, in der Hinsicht ist es nicht romantisch, sondern wir sprechen von der Romantik als Epoche der Literatur, Kunst, Musik, Philosophie, ja, die besonders im 18. Jahrhundert und 19.
Jahrhundert. 18. und 19. Jahrhundert, ja. Genau. Und die genauso Kernthemen tangiert wie Naturverehrung, also alle Bilder oder Werke, die der Romantik zuzuordnen sind, haben eben genau diesen Weitblick und genau diese Farben, die da in den Pyrenäen so auch gerade im Herbst so vorherrschen. Alles könnten so Gemälde von Caspar David Friedrich, den wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt hatten, also dem Künstler zuzuordnen sein, dann das Kernthema Sehnsucht und Fernweh, also wenn er da auf diesem Grat rumläuft, man hat direkt Fernweh, man will dort sein, man spürt diese Sehnsucht. Dann das Kernthema Flucht aus der Realität, also er kehrt der Realität, der Zivilisation ja den Rücken, indem er sich so isoliert im Hochgebirge. Und auch das Kernthema Individualität, also er setzt sich der Einsamkeit aus und geht aus den sozialen Gefügen raus. Und läuft einfach nur, er und das Laufen und die Kühe.
Genau, das hast du gut zusammengefasst. Ideengeschichtlich könnte man vielleicht noch sagen, dass die Romantik also als Gegenbewegung zur Aufklärung entstanden ist, also sich so gegen Rationalismus zum Beispiel gewandert hat, auch durch ein bisschen ja, Mystik und eben Naturverbundenheit, du hast es schon gesagt. Ja, und wir haben das eben so für uns ein bisschen herausinterpretiert und haben dann uns gefragt, ja, wohnt eigentlich dem Trailrunning als Sport grundsätzlich etwas Romantisches inne, was hier Brice in dem Film stellvertretend sozusagen verkörpert? Mhm. Ja, haben uns auch selbst befragt und haben uns so die Trailrunning-Community im Ganzen angeschaut. Und dem wollen wir mal ein bisschen nachgehen.
Ich musste halt direkt an die Ästhetik von Trailrunning-Bildern auf Instagram denken. Und da wird häufig suggeriert, dass viele so ein Leben wie der Brice führen. Also es entstehen Bilder und da nehme ich mich nicht raus. Also wenn ich ein Bild in meine Story haue, dann sind das häufig auch Bilder mit Weitblick. Und eine einzelne Person steht vor einem Abgrund und schaut sich den Sonnenuntergang in der Ferne. Und die Farben sind ganz sanft. Und das ist so. Also und der Kran, der 2 Meter weiter steht, der ist abgeschnitten, weil es ist nur dieser schöne Spot halt zu sehen. Also die Realität ist so ein bisschen ausgeblendet. Also diese Ästhetik, die wird über Instagram transportiert und ein Außenstehender müsste den Eindruck gewinnen, dass der Trailrunning-Sport genau der Romantik so zuzuordnen ist, dass da viele Individualisten unterwegs sind, die sehr naturverbunden sind und sehr viel Fernweh haben und alleine sich in die Natur wagen und dort ja, der Realität den Rücken kehren und dort klarkommen. Also, und so, aber da ist halt ein Gap, da ist eine Lücke, ein großer Graben zu dem, wie es tatsächlich ist. Also, wenn man dann auch gerade an Trailrunning Races denkt, beim UTMB steht man in der Schlange, es ist sehr laut, überall sind Leute, irgendwer irgendwie rotzt gerade die Nase frei und dann ist da eine Baustelle ein paar Meter weiter und also da ist ein großer Graben zu dem, glaube ich, wie der Trailrunning Sport heutzutage vor allem tatsächlich aussieht.
Ja, Instagram ist dann vielleicht die inszenierte Kopie eines romantisch anmutenden Trailrunning-Erlebnisses, ja. Wohingegen hier der Brice in dem Film mit Social Media, glaube ich, nichts am Hut hat, nee. Der sich nicht selbst inszeniert. Also die Kamera verfolgt ihn zwar. Man fragt sich auch, wir haben es jetzt auch gefragt, boah, wie hat Arte diesen Menschen gefunden? Das ist ja toll. Aber Brice ist auch kurz nachdem der Film rausgekommen ist, der auch besprochen wurde in den Medien, wo er sicherlich auch bei den nächsten Wettkämpfen drauf angesprochen wurde und so, hat er sich aus dem Laufsport zurückgezogen, zumindest aus dem Wettkampfsport. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, was mit dem heute ist. Vielleicht ist er immer noch da und hütet Kühe und ist sich seiner selbst genug sozusagen. Aber
man muss der Vollständigkeit vielleicht sagen, der hat ein Buch noch rausgebracht. Ja. Er hat nämlich immer auch Notizen oder auch Gedichte, glaube ich, ne, aufgeschrieben. Also so Instagram-Captions, aber ohne Instagram. Mhm. Und das ist in gesammelter Form als Buch erschienen. Ja,
kurz nachdem der Film rausgekommen
genau,
ist, ne? Also auch schon ein paar Jahre her.
Richtig, 2017. Aber danach kam dann auch nichts mehr. Also er hatte gar nicht den Drang, das ja groß breit zu treten. Und auf den Fame hatte er offenbar gar keine Lust, sondern eben auf die Abgeschiedenheit.
Ja, genau. Also du hast gesagt, man findet diese Romantik-Zitate, nenne ich es jetzt mal, Bilder-Zitate, auch Anspielungen immer noch heute bei Instagram. Okay, das wäre ein Indiz dafür, dass das irgendwie immer noch Teil der Trailrunner-Identität irgendwie ist, der DNA unseres Sports vielleicht. Mhm. Und mir ist dann noch eingefallen, es gab auch dieses Buch Born to Run, ja. Das ist rausgekommen 2010, 2011 oder so. Und das hat ja eine ganze Generation von Ultra-Trailrunnern, muss man vor allem sagen, inspiriert, in den Sport reingeholt. Das war New York Bestseller Platz 1 und so weiter und so fort. New York Times Bestseller Platz 1 und so weiter. Mhm. Und in dem Film kommt zum Beispiel die Person Jen Shelton vor, eine Frau, die da so als Dirtbag bezeichnet wurde. So nennt man in Amerika so ein bisschen diese Aussteiger, die in ihrem Bus leben oder in ihrem Auto und einfach durchs Land fahren und da mehrere Wochen irgendwo in irgendwelchen Nationalparks auf dem Parkplatz sind und laufen gehen, ja. Und sonst aber kein geregeltes Einkommen haben oder so ein bisschen, ja, Aussteiger-Rebellen-Identität eben leben. Und das ist die Jen Shelton eben in dem Buch auch gewesen, die auch so in Anführungsstrichen verrückte Sachen gemacht hat, dass sie irgendwie nackt durch den Wald läuft und so. Ja, es wird in dem Buch alles beschrieben. Mhm. Auch Scott Jurek kommt in dem Buch vor, der damals eben auch so mehr der Typ war. Ja, ich arbeite halt ein paar Wochen im Jahr im Laufshop und den Rest des Jahres bin ich halt einfach irgendwo laufen. Mhm. Das heißt, das hat irgendwie was Romantisches. Dann gab es ja auch noch einen großen Film.
Into the Wild.
Ganz genau, der jetzt mit Laufen erstmal nichts zu tun hat, aber auch diese Naturverbundenheit, diese Individualität.
Und vor allem halt die Abkehr, vor allem vom Kapitalismus, also von der Zivilisation und dieses, ich lebe jetzt allein in einem Bus im Wald. Also sehr, sehr populärer Film. Und jetzt dann, wenn man dann noch das Laufen dazu nimmt, dann hat man im Grunde Bries Geschichte, ne? Und noch ein paar Kühe. Also das findet irgendwie total Anklang bei den Leuten, die so überdrüssig sind, ja, dem vielleicht auch schnelllebigen, ja, kapitalistisch geprägten Zivilisationsgedöns, sag ich mal, und sich eigentlich wünschen, also diese Sehnsucht eben verspüren, wieder zu mehr Einfachheit vor allem auch. Das sieht man bei Brice genau, weil er nicht mal einen Trailrunning-Rucksack trägt. Es ist sehr einfach. Also man will alles reduzieren, weil der Kopf schon gar nicht mehr mitkommt mit diesem schnelllebigen Alltag. Mhm. Und das sieht man halt so wunderbar bei Brice. Das ist wirklich, da ist alles einfach gehalten und minimalistisch und einfach. Dieses pure Laufen, draußen sein und alles hinter sich lassen.
Genau, also es scheint also so zu sein, dass die Romantik irgendwie verankert ist im Trailrunning. Und als wir diesen Film eben gesehen haben und dann festgestellt haben, oh, der ist ja schon ein bisschen älter, da ist man auch gleich so ein bisschen nostalgisch geworden. Und ich habe dann so gedacht, ja, vielleicht ist das aber auch einer so der letzten seiner Art gewesen. Ja, vielleicht gibt es sowas heutzutage auch gar nicht mehr. Da ist ja auch immer, wobei jetzt in meinen Gedanken dann natürlich auch immer so eine gewisse Fortschrittskritik auch drin ist, die halt schon irgendwie so ein bisschen, ja, sentimental sagt, früher war alles besser. Das stimmt natürlich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es diese Menschen ja auch zuhauf. Man bekommt nur nichts von ihnen mit. Mhm. Das ist ja das Ding, ja, oder?
Bei ihm war auch nur der Punkt genau, dass er bei Wettkämpfen angetreten ist. Und so hat er dann doch teilweise Aufmerksamkeit bekommen, weil er diverse Skyrunning-Wettkämpfe auch gewonnen hat. Witzigerweise ist da auch ein Ausschnitt, da läuft er am Gardasee, das Skyrunning-Race. Und neben ihm im Startblock steht Kilian Jornet.
Ja, der im Film auch dann erwähnt wird und eine Nebenrolle hat, eine kurze. Man sieht ihn immer mal wieder für ein paar Sekunden durch die Kamera hüpfen. Er sagt aber nichts oder so. Mhm. Und das finde ich auch wirklich sehr interessant. Also das finde ich total gut, auch aus heutiger Perspektive, die beiden aufeinandertreffen zu sehen.
Genau, weil Kilian Jornet, glaube ich, auch angefangen hat wie Brice. Also die Bilder, die von ihm publiziert wurden, waren auch, die genau ähnlich in diese Richtung gingen. Das ist hier was sehr Romantisches, was Kilian Jornet macht. Der ist alleine auf tollen Bergraten unterwegs, also in den Pyrenäen oder auch in Tromsø. Und bei ihm ist es dann aber in eine andere Richtung geschwenkt, dass er nämlich das auch genutzt hat, diese Projektionsfläche, oder auch sich an eine Marke gebunden hat, zunächst an Salomon, die das total ausgeschlachtet haben medial. Und der hat dann eine riesen Followerschaft bei Instagram angesammelt, hat daraus Profit geschlagen, während Brice eben diesen Weg nicht gegangen ist, sondern in der Einsamkeit und Abgeschiedenheit geblieben ist. Also da sind so zwei ähnliche Läufertypen, mit denen man zumindest Ähnliches assoziiert, verschiedene Weggabelungen eingeschlagen.
Ja, und da kann man, finde ich, bei Kilian gerade so eine Ambivalenz feststellen, oder so eine Dialektik könnte man fast sagen. Also einerseits lebt er irgendwie den Lebensentwurf von Brice, ja, und die haben irgendwie, haben denselben Weg erst eingeschlagen, und irgendwo ist aber Kilian dann abgebogen, denn er hat natürlich, das muss man schon noch sagen, durch seine Person vielleicht unbeabsichtigt, ja auch durch die Vermarktung seiner Person durch die Industrie, maßgeblich dazu beigetragen, dass Trailrunning wirklich zu einem Massensport wurde, der heute ist, und auch zu einem großen Geschäft natürlich auch, ja, was diesen Idealen den ursprünglichen Idealen vielleicht auch entgegenspricht, ja. Also er lebt das natürlich trotzdem immer noch ein Stück weit. Also an 340 Tagen im Jahr lebt er abgeschieden in Norwegen mit seiner Familie in einem Fjord und geht in die Berge so. Und niemand bekommt das so richtig mit, außer er macht jede Woche mal irgendein Instagram-Bild oder sowas, weil er es muss. Aber eigentlich lebt er ja immer noch dieses Leben, auch von Bries. Hat aber, ja, also genau, er hat natürlich schon irgendwie das auch so ein bisschen mitgeholfen, vielleicht zu verändern in eine Richtung.
Er hatte ungewollt, aber genau, das war halt dann die logische Konsequenz, dass viele Menschen sagen, genau das möchte ich auch und das auch immer noch sagen und dann aber sehen, oh Mensch, ich brauche einen Trailrunning-Rucksack, ich brauche das, ich muss erstmal mit der stinkenden S-Bahn in die Berge, weil das ist alles nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt und hier ist eine Baustelle und hier ist sehr viel Müll in der Natur und also diese Romantik, die ist, glaube ich, so gar nicht so einfach zu finden, wie Kilian Jornet oder eben Bries das so suggerieren, wobei bei Bries wird dann ja auch klar, also wenn du diese Romantik suchst auf den Trails, dann musst du auch diese Konsequenzen ziehen und dich ein halbes Jahr irgendwie absetzen in die Pyrenäen, dann findest du das sicherlich. Aber jetzt so für uns Normalen, die irgendwie in Großstädten, Kleinstädten, wo auch immer leben, ist das eigentlich eine Illusion, eine Illusion, die Sehnsucht der Süchte hervorruft, aber mit der Realität hat das gar nicht so viel zu tun.
Ja, das ist ja auch immer das, was man halt dann in einem Film oder auch auf Instagram oder in einem Buch halt präsentiert. Das beißt sich dann halt irgendwie in den Schwanz. Das ist ja ein bisschen dieses Lonely Planet Phänomen. Ja, man findet also einen tollen abgeschiedenen Ort und das ist dann im Lonely Planet und dann war es das letzte Mal dort abgeschieden und einsam. Und so ist jetzt ja hier auch. Gut, dass da nicht in dem Film genau beschrieben wird, wo dieses Tal ist oder dieser Berg, auf dem er ist, weil genau, dann würden mich ganz viele Trailrunner da auch laufen wollen.
Stimmt. Vielleicht ist das der Grund, warum Bries sich zurückgezogen hat, weil er einfach seinen kleinen Spot da für sich haben wollte mit seinen 300 Kühen. Ja, das ist interessant. Es war interessant, auch deine Reaktion zu beobachten. Du hast dich nach dem Film ins Sofa gelegt, warst kurz still und wenn man das altbackene Wort beseelt ranziehen möchte, warst du genau das. Und hast gesagt, ach Mensch, also das war wirklich ein richtig schöner Film. Ja, willst du mal sagen, was das sonst mit dir so gemacht hat?
Ja, in mir steckt dann natürlich auch so ein Anteil an Romantiker irgendwie, ja. Der Film, der hat durchaus einige Aspekte irgendwie so aufgeworfen, die mich schon immer auch interessiert haben. Also ähnlich auch wie bei Into the Wild, also wo ich lange bevor der Kinofilm rauskam, auch schon längst das Buch gelesen hatte von John Krakauer, weil mich die Geschichte so interessiert hat, von dem, dessen Name ich jetzt... Also dieser alternative Lebensentwurf, der sich also aus den Fesseln der Lohnarbeit irgendwie befreit und so sein eigenes Ding macht, ja. Und ob das überhaupt möglich ist, ob das eine Option ist heutzutage. Und ja, das kriegt halt Bries in dem Film irgendwie hin. Der ist sicherlich irgendwie auch eher arm, aber er kriegt es irgendwie hin, es scheint irgendwie zu reichen. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Lebensentwurf, der, glaube ich, sehr attraktiv ist, gerade für junge Menschen, die sich so ein bisschen fragen und die sich so die Erwachsenen alle anschauen und so fragen, ja, will ich das eigentlich auch?
Oder? Ja, es ist häufig genau zu hören, dass junge Leute sagen, wir wollen nichts Materielles anhäufen, so der Traum vom eigenen Haus und so, das ist für viele eh gar nicht mehr realisierbar, sondern wir wollen Erlebnisse anhäufen. Und das passt ja mit dem Trailrunning-Sport ganz gut zusammen. Also man hat ja Erlebnisse, aber Materielles, außer eine Medaille im Zielbereich, also kriegst du da nicht. Und das lebt er ja total, der lässt alles, also vieles Materielle, fast alles hinter sich und genau, lebt da, er hat seine Erlebnisse in der Natur.
Genau. Wir müssen auf jeden Fall noch erwähnen, dass du hast gesagt, er ist Wettkampfsportler und so weiter, nimmt alle paar Wochen an einem Sky Race teil, also Skyrunning ist sein Ding, wirklich alpines, technisches Trailrunning und da ist er auch sehr erfolgreich, er trägt sogar hier und da das Nationaltrikot von Frankreich, also sieht man im Film, dass er das noch irgendwie hat. Also gewinnt auch Rennen regelmäßig, sieht man auch in dem Film. Und das heißt, er ist ja trotzdem im Sport ganz weit vorne. Das ist halt auch die Frage, ob das heutzutage noch so wäre. Also kann so eine Person mit so einem Lebenswandel noch vorne mitlaufen oder muss man nicht heutzutage sein Leben also komplett 100% im Sport unterwerfen sozusagen, um im Trailrunning, im Skyrunning ganz, ganz voll mitlaufen zu können.
Ja, das finde ich auch richtig spannend. Da hat unser Kollege, der Benny, auch einen Artikel zu geschrieben, warum er heutzutage kein Profi-Trailrunner mehr sein wollte, weil so jemand wie Breeze heutzutage wahrscheinlich keine Chance mehr hätte. Ich meine, alle wiegen ihre Kohlenhydrate ab, haben das beste Equipment, machen die verrücktesten Trainingsmethoden mit Heatsuit und was weiß ich alles und so. Und jemand, der diese Leichtigkeit hat und sagt, ich habe keinen Trainingsplan, ich habe auch gar keinen Brustgurt und was weiß ich, sondern ich habe hier meine Uhr und lauf ohne nicht mal was zu trinken oder so, einfach hier auf dem Grat und mal so nach Intuition auch einfach, bewege ich mich durch die Natur, nach dem Wetter und so. Und ja, diese Leichtigkeit, die ist gerade bei Elitesportlern, die kann so gar nicht mehr existieren, weil dann bist du nicht konkurrenzfähig.
Und genau diesen Moment fängt der Film perfekt ein, wo sich das gewandelt hat, ja, wo auch das Bild des Profiathleten sich gewandelt hat, nämlich wo sie beim Limone Sky Race am Gardasee laufen und Killian einfach sozusagen alles dominiert zusammen mit einem anderen Afrikaner, ist er da vorne und er, Breeze, hat keine Chance sozusagen. Mhm.
Ja, genau. Ja, richtig. Also klar, er läuft da irgendwie noch ein gutes Rennen und so, aber es ist halt genau das, er ist nicht mehr konkurrenzfähig. Ja. Mit seinen irgendwie ziemlich abgelaufenen Schuhen und so weiter, also ohne strukturierten Trainingsplan sieht man da.
Okay. Genau, also der Zug fährt sozusagen an ihm vorbei, ja. Und er kommt nicht mehr mit. Und das ist auch ein bisschen traurig in dem Moment, finde ich, wenn man rauszoomt, diese Entwicklung des Trailrunning-Sports dann so im Ganzen auch so betrachtet. Mhm.
Ja. Genau, dass ein Romantiker keine Chance hat, wenn er vorne mitlaufen will, ja. Genau.
Ja. Was ich mich ja frage, gut, du hast gesagt, auf Instagram hast du schon beschrieben, sieht man auch immer wieder so diese Elemente der Romantik. Mhm. Aber ja, kann man es nicht auch so formulieren? Also steckt nicht in allen von uns ein Breeze Désolier, ja, wenn man seine Trailschuhe anzieht und schnürt, zieht man sich dann auch nicht auch einen Hauch dieser Haltung über, ja? Also ich lasse jetzt einfach mal alles irgendwie hinter mir. Ich begebe mich jetzt in die Natur. Ich bin jetzt auch alleine mit mir in der Natur und so. Also ja, das ist, ich hab's die DNA des Sports genannt. Würdest du sagen, da ist was dran?
Hundertprozentig. Also das erkenne ich an mir selbst, wenn ich auch solche Bilder generiere. Aber wie ich schon meinte, es gibt dann schon eine Kluft zu dem, wie Trailrunning-Sport halt auch sein kann. Nämlich, naja, man muss eben doch schon schauen, dass man irgendwie immer gut Essen und Trinken mit bei seinen Touren hat. Sonst geht das eben nicht gut aus. Und es wird schon durch Breeze so, ja, wird gezeigt, na, das ist alles so leicht und so. Aber so leicht ist es halt auch gar nicht häufig. Ne? Also die Enttäuschung darf nicht zu groß werden, wenn man im Kopf hat, Trailrunning-Sport ist was sehr, ja, was sehr Romantisches, was sehr Naturverbundenes und sehr Einfaches auch. Mit einer Leichtigkeit hüpft man da über die Berge, aber häufig braucht man da doch sehr viel mehr, ja, Logistik, sag ich mal auch, und rationales Durchdenken, damit solche Trailrunning-Erlebnisse halt doch auch schön bleiben. Also wir sind halt keine Breezes, die einfach mal so in den Bergen auf 3000 Meter rumhüpfen können, ohne, nicht mal eine Windjacke hat der Junge dabei. Also ne, da geht bei mir schon das Rationale wieder los nach so, oh, also so ein Erlebnis würde bei mir wahrscheinlich tödlich enden. Deswegen, ich habe das auf jeden Fall auch, wenn ich meine Trailrunning-Schuhe schnüre, dass ich sage, jetzt bin ich mal der Breeze und lass alles hinter mir. Aber so ganz kann man das halt leider nicht leben.
Ja. Ja. Gerade bei uns in Deutschland, wir haben ja schon häufiger hier im Podcast über die Rationalität und die, ja, die Datenfixiertheit, auch so gerade der deutschsprachigen Trailrunning-Szene, finde ich, also sehr, ja, dieses Ingenieursmäßige, ja, dass man also alles versucht zu berechnen und so, das steht ja auch diesem Breeze total konträr gegenüber. Ja, also ja. Wieder der Aufklärung sozusagen.
Er hätte gar keinen Strom, um seinen Laptop anzuschmeißen. Er hat ja gar keinen Laptop.
Idealistisch, man könnte vielleicht auch ihm unterstellen, naiv irgendwie diesen Sport betreibt. Und ja, das ist interessant, weil schlagen natürlich beide Herzen irgendwie in unserer Brust. Mhm. Ja, also einerseits würde ich auch sagen, boah, du gehst jetzt so und so lang laufen, du musst jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5 Gels mitnehmen, dann musst du halt dies und das noch machen und man ist auf so viele Sachen der Zivilisation ja angewiesen, allein equipmentmäßig, dass das schon mal völlig unromantisch sozusagen
absolut,
ist.
Absolut, ja. Und sind meine Kopfhörer geladen und was weiß ich und der hat halt einfach nichts und das ist schön anzusehen, aber wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, wäre ich dann doch unzufrieden. Alleine Kopfhörer wäre schon mal das und noch ja. Eine Windjacke und noch was zu essen und noch was zu trinken. Da kommt schon, wird die Liste schon wieder ja. Ganz lang.
Also ich stelle mir das halt so vor, du läufst halt gerade auf irgendwie auf den Gipfel zu, wo die Sonne untergeht und denkst so, das ist jetzt hier Caspar David Friedrich. Und dann aber geht irgendwie so, springt so eine Werbung ein und unterbricht den Spotify-Song, weil du nicht die Bezahlversion hast. Und das ist halt alles völlig durchkapitalisiert
sozusagen. Ja, genau. Ja. Das ist ein gutes Bild.
Ja, und Instagram schlägt dir noch den passenden Filter vor, dann irgendwie für das Foto und so. Und
aber die Empfehlung ist auf jeden Fall an die HörerInnenschaft, diesen Film sich anzuschauen und sich zu fragen, ja, steckt auch ein Bries in dir und wie lebt man den aus oder wie überwindet man den auch, indem man nämlich dann ja doch seinen Brustgurt umschnallt und seine Daten auswertet. Also das finde ich, sind ganz spannende Fragen. Das hat der Film auf jeden Fall mit mir gemacht.
Ein wirklich, wirklich sehenswerter Film. Wir sind wahrscheinlich die letzten Personen auf der Welt, die diesen Film gesehen haben. Aber falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Falls ihr ihn vor ein paar Jahren gesehen habt, schaut ihn euch gerne ein zweites Mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Den Link packen wir in die Shownotes. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.